1. 2 auf 1. Mit Sven Oswald und Daniel Finger.
Moin zusammen.
Guten Tag.
Also ganz kurz.
Ja.
Wunderschönen guten Morgen zusammen. Sie hören 2 auf 1, die zwei eklig Metalligen. 9.10 Uhr ist es. Schön, dass Sie dabei sind.
So crisp klingen wir doch gar nicht, muss man doch mal sagen.
Crisper Crust.
Also was ich sagen wollte, ich bin ein riesen Coldplay-Fan, aber der Song,
Schmeil. Hat ja Style
and your Grace. Der macht nicht so ein Schmeil upon my face. Aber das macht gar nichts, weil unser Thema heute ist Fliegen.
Richtig.
Und das kann ja immer noch eine super Sendung werden.
Ja, weil also, ich meine, noch ist ja nichts versaut.
Hey, also genau, ich habe noch kein schlechtes Interview gehört in dieser Sendung heute Morgen.
Noch kein Versprechen. Ja.
Oh, ey, du, also auch meine beiden sehr kleinen Söhne haben jetzt Abitur.
Wollte gerade sagen, die sind doch 2,70 Meter groß.
Genau.
Und gehen entspannt auch als Oga durch.
Der Kleine ist 2,70 Meter groß. Und das Interessante ist, es gab eine Abiturfeier, eine Zeugnisverleihung, die von Länge geprägt war.
Ach geil, sowas liebe ich ja.
Die von Länge geprägt war, aber auch von zwei Kombos, sage ich mal, mit musikalischen Darbietungen. Also es war wirklich unglaublich. Es war die sogenannte Rock AG, die absolut schrecklich war. Also die wirklich, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, nett und bemüht.
Stets bemüht.
Ja, das war auch so, dass offensichtlich kein Schüler oder Schülerin sich getraut hat zu singen oder singen durfte. Und ein sehr beliebter Lehrer hat dann gesungen. Und er hat sich, also sagen wir mal so, singen ist, er hat sich für das falsche Hobby entschieden.
Ja, stricken wäre genau sein Ding gewesen. Ja.
Das vielleicht, aber sehr leise stricken. Und dann stand da, das nächste musikalische Programm kommt da vom Musikleistungskurs. Und da habe ich gedacht,
yeah,
na, die können's.
Ja.
Und ich hatte mich sowas von geirrt.
Ja.
Aber sowas von, also das war auch Fleiß. Also auch für die Leute bei der Feier. Ich meine, wir mussten sehr lachen natürlich.
Das ist aber auch immer blöd, wenn andere Leute das auf einmal ernst nehmen. Ne?
Das
ist
ja,
ganz schlecht.
Das stimmt. Wir saßen alle da wie so Wackelpudding. Also wir versuchten leise zu sein und wimmerten die ganze Zeit vor Lachen.
Schulaufführung.
Aber das Schöne war dann, dass die Schulleiterin eine Rede gehalten hat, wo sie sich im Prinzip in jedem Satz versprochen hat.
Ach gut.
Also die hat zum Beispiel die Eltern.
Hat die Abitur?
Die hat die Eltern und Großeltern begrüßt. Die hat gesagt, dass wir in die Hände klatschen sollen. Also
das ist eine Steigerung von Hände klatschen. Das müsstest du aber kennen.
Und
das ist Hände klatschen.
Und die hat
und das ist Hände klatschen.
Genau. Und die hat auch ein herzliches Dankeschön ausgesprochen. Also und so ging's in einem fort. Aber hey, also du, sagen wir mal so, das ist natürlich, macht einem natürlich auch den Abschied von so einer Institution leicht. Ne? Ja. Das ist doch, das
du, da habt ihr euch mal gleich ein Glas Sekt aufgemacht. Ja.
Damals, so, das war doch Herr Stoiber, oder?
Ja.
Ja, ist noch zu früh, sich ein Glas Sekt aufzumachen. Richtig, Herr Stoiber, weil es noch keine Schraubgläser gibt. Das war aber doch
nur
der,
für Gurken,
dessen Frau auch mal eine Blume hinrichtet im Garten. Ne?
Ja.
Also da passt doch, also in dieser Tradition auf jeden Fall wurde dort gefeiert. Und ja, wenigstens.
Feiern Sie mit uns, liebe Hörer und Hörer, in unserer Tradition. Wir nehmen uns ein Thema vor, machen das so kaputt, wie es geht, in 3 Stunden und fangen auch gleich damit an. Was wir vorhaben, erfahren Sie gleich.
Wie kaputt.
Na richtig, ihm von allen Seiten.
Jetzt weiß ich, warum das hier nie funktioniert. Ich arbeite immer in die Richtung, dass wir das toll machen.
Hä? Lies du mal das Briefing an.
Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute
ist unser Thema Fliegen.
Und wir wollen über das Fliegengehirn sprechen. Warum? Erstmal, weil es geht, aber dann auch, weil es erstmal gelungen ist, eines zu kartografieren und wir damit auch einiges über das menschliche Gehirn lernen können. Auf jeden Fall Svens und mein Gehirn.
Also jeder, der schon mal so einen Rasenroboter eingerichtet hat, der wird sich sicher sein, so schwer kann Fliegen heutzutage ja auch nicht mehr sein. Also das muss doch gehen. Wie schwer ist es überhaupt? Das besprechen wir mit dem Piloten und YouTuber Pascal Schmidt.
Der fliegende Holländer ist seit Jahrhunderten ein beliebtes Motiv in der Literatur. Warum das so ist, versuchen wir in dieser Sendung herauszufinden. Und nein, es geht nicht um Rudi Carrell.
Pommes?
Pommes?
Lecker Frittjes.
Und welche Brühe?
Und jetzt viel Spaß bei 3 Runden, 2 auf 1.
Komm, hier noch so ein Krokettchen.
Ein Frikandel.
Düstere Legenden, das finstere, sagenhafte Meer. Der fliegende Holländer beflügelt seit Jahrhunderten die Fantasie von Autoren und Komponisten. Doch was genau verbirgt sich hinter diesem geheimnisvollen Charakter? Das besprechen wir mit dem Literaturwissenschaftler Professor Dr. Wolfgang Biesterfeld. Schönen guten Morgen, Herr Biesterfeld.
Hallo, Herr Biesterfeld.
Guten Morgen.
Sagen Sie mal, wo ist denn der fliegende Holländer das erste Mal in der Literatur aufgetaucht? Das wird ja wohl nicht bei Captain Jack Sparrow in Flug der Karibik gewesen sein. Wie?
Nein, das ist in der englischen Literatur am Ende des 18. Jahrhunderts bereits, dass also Reisende, die tatsächlich zur See gefahren sind, die Sage irgendwo gehört haben und dann erwähnen. Und der erste Autor, den ich da gefunden habe, ist ein George Barrington mit seinem Bericht A Voyage to Botany Bay von 1795. Das ist zum ersten Mal der Augenblick, wo da die Gestalt des Holländers überhaupt erwähnt wird. Dass es Sagen gibt von Menschen, die gefrevelt haben und zur Strafe für ihre Sünde zum ewigen Wandern verbannt worden sind, das hat es vorher gegeben. Aber dass der fliegende Holländer ist, Holländer, die Nation ist wichtig dabei.
Ja, das wollte ich gerade fragen, warum Holländer, warum nicht Belgier oder Franzose?
Weil die Niederländer das Seefahrervolk sind, nicht?
Und bin ich der einzige Mensch auf der Welt, der nie genau weiß, ob der fliegende Holländer sich jetzt auf den Kapitän oder ob das auf das Schiff bezieht, also die Nationalität, oder ist das einfach nicht 100% geklärt?
Doch, das ist geklärt. Es ist zunächst nur die Nation des Captains.
Okay.
Im Lauf der Zeit wird das Schiff so genannt und dieses Phänomen, vor dem die Seeleute dann noch Angst haben. Ich habe den fliegenden Holländer gesehen. Das bedeutet, man hat das Schiff gesehen. Mhm. Und das ist natürlich ein Segelschiff.
Und weiß man genau, wie das aussieht? Oder war das vage genug beschrieben, dass man vor vielen Schiffen im Nebel Angst haben konnte?
Denn es wird oft davon erzählt, dass es schwarze Segel oder auch blutrote Segel gehabt hat.
Aha. Was wissen wir noch darüber? Also was macht es gruselig, außer dass das eben auftaucht und irgendwie so ein bisschen verflucht ist? Also was droht einem, außer der Schock, dass da jemand unterwegs ist, der vielleicht nicht ganz koscher ist?
Also das gespenstische Boot taucht in Gegenden des Meeres auf, die auch gefährlich sind. Sodass die Seeleute in früheren Zeiten geglaubt haben, wenn uns dieses Schiff begegnet, ist unser eigenes Schiff in Gefahr.
Mhm.
Den fliegenden Holländer gesehen, das bedeutet, wir müssen vielleicht untergehen.
Okay, aber jetzt haben ja viele nach der Schiffsreise davon berichtet, dass sie den fliegenden Holländer gesehen hatten und müsste sich ja rumgesprochen haben im Laufe der Zeit. Ja, ist halt ein Schiff, aber
genau.
Mir ist gar nichts passiert.
Die Erzähler haben ja alle überlebt.
Ja, vor allen Dingen, wenn man es in die Moderne fortsetzt, es ist ja an das Phänomen des Segelschiffs gebunden und es ist die Frage, ob nachdem die Segler als Wirtschaftsfahrzeuge und Expeditionsfahrzeuge ausgestorben sind, ob die Sage sich in der Hinsicht überhaupt noch halten könnte.
Naja gut, vom Sensenmann sprechen wir auch immer noch und gesenst wird auch nicht mehr. Insofern vielleicht ist es ja ein ewiger Klassiker. Welches Werk um den fliegenden Holländer empfinden Sie denn als das Wichtigste oder Spannendste?
Also das Bekannteste ist sicherlich die Oper von Wagner.
Mhm.
1843 uraufgeführt worden ist. Und auch Menschen, die nicht zu den sogenannten Bildungsbürgern gehören, die haben irgendwann den Holländer in Verbindung mit Wagner doch mal in die Ohren bekommen.
Mhm. Jetzt ist ja der fliegende Holländer durchaus düster, ne? Es geht also um Gefahr auf hoher See, blutrote oder schwarze Segel. Warum findet man ihn auch in Kinderliteratur? Wollten wir die Kleinen mal wieder so richtig verängstigen?
Nein, weil es zum Oberbegriff der Abenteuerliteratur dann auch gehört, wenn dieser Stoff rezipiert wird in Kinder- und Jugendliteratur.
Mhm. Jetzt sind Sie ja Literaturwissenschaftler. Gibt es etwas, woran Sie sich, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen natürlich, die Zähne ausbeißen, wo Sie sagen, Mensch, das würden wir echt gerne wissen über die Entstehung dieser Sage oder des einen oder anderen Werks?
Also ich darf sagen, dass ich jahrelang auf der Suche gewesen bin nach der ersten Erwähnung des fliegenden Holländers in der deutschen Literatur.
Mhm.
Und da bin ich fündig geworden.
Ach, sagen Sie mal.
Ah, es war ein Hamburger Seemann namens Heinrich Smidt, S-M-I-D-T, der irgendwann angefangen hat, Gedichte zu schreiben und dann doch zu einer gewissen Popularität gelangt ist. Der hat 1821 ein Gedicht geschrieben, Der ewige Segler. Und das ist nach meiner Überzeugung der erste Fall, wo der fliegende Holländer in der deutschen Literatur erwähnt wird.
Das ist doch super schön, von einem Wissenschaftler mal zu hören, dass er ins Schwarze getroffen hat und rausgekriegt hat, was er unbedingt wissen wollte. Der Wissenschaftler heißt Professor Dr. Wolfgang Biesterfeld, ist Literaturwissenschaftler und hat uns gerade über den fliegenden Holländer unterrichtet und auch, wo er das erste Mal in der deutschen Literatur vorkommt. Ich bin ihm das erste Mal in einem lustigen Taschenbuch von Walt Disney begegnet. Das weiß ich auch noch wie heute. Dankeschön, Herr Biesterfeld.
Vielen Dank, schönen Sonntag für Sie. Tschüss.
Gerne.
Das Fliegen eines Flugzeugs ist für viele ein Kindheitstraum und in Zeiten, in denen nicht nur das Fahren, sondern eben auch das Fliegen immer mehr automatisiert wird, Müsste doch nicht nur für die Pilotinnen und Piloten der Job immer leichter werden, sondern auch für uns Laien möglich sein, Flugzeug zum Beispiel im Notfall in der Luft zu halten oder zu landen. Und warum wird der Start eines Flugzeugs immer noch von der Pilotin und dem Piloten übernommen, das Landen aber automatisiert? Naja, all das hat sich Daniel erklären lassen, und zwar von dem Piloten und YouTuber Pascal Schmidt.
Kannst du mir erklären, warum man unbedingt einen Piloten starten lassen muss, aber Landen zur Not dann auch der Automatik überlässt? Weil ich, mein laienhaftes Verständnis ist, dass wenn ich eine Startbahn habe, ich weiß, wie lang die ist, ich weiß, wie breit die ist, ich weiß unter Umständen, da ist jetzt kein anderer, dann müsste das die Automatik doch genauso leicht, mindestens genauso leicht hinbekommen wie eine Landung.
Beim aktuellen Stand der Technik ist es so, dass ein Start immer von Hand erfolgt. Tatsächlich, die Landung könnte das Flugzeug automatisch durchführen, aber auch da gilt wieder ganz eng gesteckte Regeln, ganz komplexe Bedingungen, unter denen das Sinn macht. Das heißt, der Flughafen muss sehr gut ausgestattet sein. Es müssen gewisse Schutzzonen um die Landebahn eingehalten werden. Die Crew muss dann sehr aufmerksam sein und so weiter. Das genau monitoren, was das Flugzeug da macht, das ganz genau beobachten. Und es macht wirklich nur Sinn, wenn die Sicht, also das ist hier der springende Punkt, ja, wenn die Sicht so gering ist, dass wir einfach nicht anders anfliegen können. So, zum Beispiel Nebel bis Sichtweiten 75 Meter, da würde man das Flugzeug dann automatisch landen lassen, weil es ganz einfach nicht anders funktioniert. Also 75 Meter ist das Minimum, was wir heutzutage machen können. Und auf der anderen Seite, um dir direkt das perfekte Gegenbeispiel zu geben, werden wir ermutigt, wenn das Wetter hervorragend ist, wenn die Bedingungen so perfekt sind, dass wir alles hervorragend überblicken können und so weiter, dann werden wir dazu ermutigt, ganz bewusst zu einem relativ frühen Zeitpunkt im Anflug die automatischen Hilfen so weit wie möglich abzuschalten und einfach ein bisschen zu fliegen, von Hand zu fliegen, ohne großartige Hilfen des Flugzeuges, um letztendlich einfach in solchen Situationen ganz bewusst die Arbeitsbelastung beider Piloten zu erhöhen, weil es einfach trainiert, weil wir dadurch einfach fit bleiben und weil wir dadurch einfach, so doof es klingt, aber gut in dem bleiben, was wir da machen.
Aber man darf ja auch noch nicht so gelangweilt sein, dass man dann sozusagen fast schon eingeschlafen ist. Ich weiß, dass zum Beispiel die Leute, die sich mit so automatisiertem Fahren bei Autos beschäftigen, ganz viel damit beschäftigen, irgendwie Reize zu setzen, damit der Fahrer sozusagen nicht wegdöst oder nicht das Gefühl hat, ich bin sowieso irgendwie nicht mehr gefragt und gucken gar nicht mehr hin. Wie ist das bei euch? Oder ist das durch die Atmosphäre alleine irgendwie schon anders, dass man eine gewisse Grundspannung hat?
Ja, also wir fangen jetzt nicht an, die Landeklappen nicht zu benutzen. Irgendwie solche Geschichten, das ist ja ganz klar. Aber als Beispiel, es gibt einen sogenannten Flight Director, also letztendlich eine Vorrichtung im Cockpit, eine technische Hilfe auf unserem Primary Flight Display, dem Display, das wir die ganze Zeit vor uns haben, welcher uns quasi Steuerinputs vorgibt. Also uns sagt, wo wir das Flugzeug jetzt hinbewegen müssen. Und den kann man auch ganz bewusst abschalten. Und so trainiert man dann ganz einfach den sogenannten Scan, also das immer wieder in einer schnellen Abfolge, in einem Loop, das Scannen gewisser Instrumente, weil es sind eine ganze Menge Instrumente, eine ganze Menge Zahlen, die sich da irgendwie bewegen und so weiter. Und wenn man dann eben diesen Flight Director, der einem Steuerinputs vorgibt, nicht mehr zur Verfügung hat, dann kann man damit ganz bewusst die Arbeitsbelastung erhöhen und den Scan trainieren und das Fliegen letztendlich wieder trainieren.
Das heißt, der Flight Director ist so ein bisschen Fliegen für Doofe. Also das ist so, wie wenn man einen Beifahrer hat, der einem sagt, was man alles machen muss, ja. Und jetzt ist das natürlich schwierig, so einen Fall zu konstruieren. In irgendwelchen Katastrophenfilmen ist es dann immer so, dass die Piloten was Schlimmes gegessen haben oder was weiß ich passiert. Aber einer hat vielleicht einen Herzinfarkt, bei dem anderen ist noch was anderes. Aber nehmen wir mal einfach an, Aliens kommen und beamen euch durch die Kabine raus, euch beide Piloten. Und dann gibt's dieses berühmte Ding in den Filmen. Früher hat jemand sich dann mit Mühe und Not das Funkgerät, sozusagen das Headset, aufgesetzt. Und dann hat irgendjemand im Tower, so ein alter Haudegen, ihm oder ihr gesagt, wie sie oder er das Flugzeug eben nach unten bringen und landen. Heute wäre das so, dass man einfach den Flughafenbetrieb reduziert und sagt, und dann drück bitte den Autolandeknopf und dann kommt ihr auch sicher runter.
Gar nicht so einfach, die Frage zu beantworten. Denn ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sowas schon an ganz früher Stelle scheitern kann. Nämlich, wenn man sich wirklich überhaupt nicht mit in diesem Cockpit zurechtfinden kann, wenn er das so sehr überfordert, weil man das einfach noch nie gesehen hat und wirklich auch durch diese ganzen Beschriftungen und so sich nicht da irgendwie mal eben so durcharbeiten kann, dann könnte es einfach daran scheitern, dass man keine Chance hat, mit der Flugsicherung wirklich gut zu kommunizieren. Auf der anderen Seite, wenn man das dann irgendwie so ein bisschen rausgefunden hat, wenn man vielleicht schon mal ein bisschen Flugsimulator gespielt hat, weiß, welchen Knopf man drücken muss, damit einen der Gegenüber auch wirklich hört und man sich dann vernünftig verständigen kann, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch jemand, der gar keine Erfahrung mit dem Fliegen an sich hat, dieses Flugzeug sicher runterbringen könnte, wenn einem an anderer Stelle dann jemand auf der anderen Seite ganz klar Stück für Stück erklärt, welche Knöpfe er jetzt drücken muss. Das sind leider doch ein paar mehr als einer. was er wo reinschreiben muss, welche Werte er wo eingeben muss, welchen Knopf er dann im richtigen Moment drücken muss, um das Flugzeug wirklich sicher zu landen. Kann ich mir vorstellen, dass dann eine automatische Landung funktioniert. Aber um das ganz kurz abzuschließen, ein Flugzeug einfach so fliegen, ohne dass man irgendeine Vorerfahrung hat, wird nicht funktionieren.
Wie sich das Fliegen eines Flugzeugs verändert hat und wie sich Pilotinnen und Piloten immer wieder fit im Kopf halten, darüber sprach Daniel mit dem Piloten und YouTuber Pascal Schmidt. Auf YouTube finden Sie ihn unter Aero News Germany.
Früher gehörten sie zum ganz normalen Bild in kleinen Städten und Ortschaften. Heute findet man sie kaum noch, die fliegenden Händler. Der Handel im Netz scheint sie überflüssig gemacht zu haben. Umso schöner, dass Josef Bayer noch unterwegs ist, um seine Haushaltswaren an den Mann und an die Frau zu bringen. Über das Leben als fliegender Händler wollen wir jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Morgen, Herr Bayer.
Hallo, Herr Bayer.
Einen schönen guten Morgen.
Herr Bayer, wie ging's los bei Ihnen? Wie sind Sie dazu gekommen, als fliegender Händler unterwegs zu sein? Familientradition seit 8 Generationen?
Ja, es ist bei uns Familientradition oder hier am Ort sowieso. Ich komme aus Landscheid und da war das Tradition. Wir hatten in den 70er, 80er Jahren 80, 90 solcher Autos.
Okay, das heißt, Sie fliegen gar nicht, Sie fahren. Was haben Sie alles dabei, wenn Sie mit Ihrem Auto unterwegs sind?
So Haushaltswaren, ja. Wein, Kochtöpfe, halt so. Was man so für den täglichen Bedarf braucht.
Okay, und kann man gibt es Sachen, die viel gekauft werden? Oder ist es wirklich, sagen Sie, das ist so unterschiedlich, was die Leute gerade brauchen?
Es ist schon sehr unterschiedlich, aber sagen wir mal, Pfannen und Töpfe, so Verschleißartikel, die gehen eigentlich am besten.
Aber Herr Bayer, so eine Pfanne und ein Topf ist jetzt ja nicht der Verschleißartikel, der einmal die Woche kaputt geht. Da merkt man so nach 2 Jahren, die Haftschicht ist nicht mehr so. Warten die Leute dann, bis sie kommen, weil die wissen, dass die kommen? Oder wie kommt es, dass sie da immer noch Töpfe und Pfannen verkaufen?
Ja, die meisten, das sind 90% sind Stammkunden. Mhm. Die kaufen, muss ich sagen, auch viel Bier zuliebe.
Mhm. Okay.
Das ist so.
Gut.
Aber ich kann mich also nicht beschweren. Also der Umsatz klappt.
Okay, super. Wie sieht denn so Ihr Arbeitsalltag aus? Also planen Sie Routen? Wie viele Stunden sind Sie unterwegs?
Meine Routen gehen dann normalerweise immer 14 Tage. Mhm. Wenn ich jetzt in die neuen Bundesländer fahre, bleibe ich immer 14 Tage, dass sich das auch lohnt. Schlafe im Auto. Das ist ein Wohnwagen. Prinzip ein Wohnmobil und außen hängen dann die Töpfe und obendrauf habe ich ein Lager. Also
das klingt auf jeden Fall so ein bisschen nach einer durchaus romantischen Berufswahl. Vielleicht
wie mit dem Wohnmobil unterwegs zu sein.
Ja, nur eben, dass Sie dabei auch noch Geld verdienen.
Verkaufen.
Ja, das ist super. Was ist denn so, wir hätten jetzt natürlich gerne mal so die Extreme. Das schönste kleine Erlebnis, was Sie auf Ihrer Reise hatten und auch so das Schlimmste, was passieren kann.
Das Schlimmste, da fange ich damit mal an, ist, dass das Auto kaputt geht. Oder dass ich bin auch schon vom Auto gefallen, habe mir dann Verbrennungen geholt. Ich meine, das ist natürlich dann unschön. Und das Schönste ist halt, wenn die Leute kommen und sagen, oh, wir haben auf dich gewartet, freue mich, dass du kommst. Das ist.
Und wenn die auf sie warten? Stehen die dann jeden Tag früh auf und schauen alle halbe Stunde gen Horizont? Oder ist es schon so, dass sie sich ankündigen, vielleicht gar so über
gibt's
das,
eine Facebook-Gruppe,
über das moderne sowas wie das Internet?
Genau.
Nein, es gibt Leute, denen schreibe ich per WhatsApp, wenn ich komme. Die wollten das aber. Und die anderen, die wissen, ich komme zum Beispiel alle 8 Wochen montags gegen Mittag, weil ich... Die Tour ist immer dasselbe, im Prinzip jetzt. Ich fahre am Tag so 10, 15, 20 Ortschaften, je nachdem wie groß sie sind, stelle mich dann auf 2, 3 Plätze und mache Musik. Die Leute hören das und wissen das dann.
Sie machen Musik über Lautsprecher oder sind Sie so eine One-Man-Band, mit dem Fuß wird die Trommel gespielt? Oder? Okay.
Und wenn ich würde singen, wird käme keiner.
Das sagen Sie so, aber skurril ist es ja total in. Herr Bayer, wenn jetzt Leute zuhören und sagen, Mann, also heute nennt man das ja Vanlife, im Wohnmobil unterwegs zu sein. Das klingt doch nett und der Mann hat offensichtlich sein Auskommen. Wäre das ein Beruf, den Sie heute einem jungen Menschen oder auch nicht mehr ganz so jungen Menschen empfehlen würden in diesen bewegten Zeiten?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Weil die Zeit ist so schnelllebig geworden. Und ich überlebe eigentlich als Verkäufer auch nur, weil ich das schon so lange mache und meine Stammkunden habe.
Mhm. Dann,
Leute müssen neue suchen, mhm, hätte man ein Problem.
Also liebe Stammkunden und Stammkundinnen, bleiben Sie ihm treu. Er ist weiter unterwegs, Josef Beyer, als fliegender Händler, einer der letzten, sage ich mal, die in Deutschland unterwegs sind. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und eine gute, schöne Tour dann demnächst wieder, Herr Beyer. Tschüss.
Danke sehr, ciao.
Jo, und tschüss.
Wo sich der feine Herr Finger schon mal mit einer Katze vergleicht, ja, weil er irgendwie morgens auf der Lauer liegt und noch auf Vögel wartet.
Ach so.
Können wir auch gleich den Bogen.
Ich meinte Pornithologen. Ah, ja.
Wir können auch den Bogen schlagen zu den Fliegen, denn wir haben ja schon ganz oft in dieser Sendung mit unserem Lieblingsneurologen Dr. Magnus Heyer über das menschliche Gehirn gesprochen und eigentlich ist klar, das Ding ist für uns immer noch eine matschige Blackbox. Jetzt die richtig großen Fortschritte gibt's ausgerechnet, wenn man sich das Gehirn von Fliegen anguckt. Na toll. Erstmals ist es gelungen, einen kompletten Schaltplan eines Gehirns, und zwar den einer Fruchtfliege, nachzubauen.
Und du sagst, ich habe komische Hobbys.
Drosophila melanogaster, 8. Klasse Biologie, werde ich nie vergessen, weil unser Lehrer das gesungen hat. Gott, war das cringe. Wie umfänglich so ein Fliegenhirn ist und was das für die Wissenschaft bedeutet, das besprechen wir jetzt mit Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer. Warum kann man mit einem Menschenhirn nicht Medizinjournalist sagen? Schönen guten Tag, Magnus.
Ja, ich kann es. Ich weiß nicht, warum du es nicht kannst.
Zeiger. Magnutsch. Wie komplex ist so ein Fliegengehirn?
Naja, also es ist hier, wohlgemerkt, es ist das Gehirn einer Fruchtfliegenlarve, ja, nicht einer erwachsenen Fruchtfliege. Ach. Und es ist mein Lieblingstier. Ich kann gleich noch gerne erklären, warum. Aber das Erstaunliche ist, dass diese Tiere, diese Larven, nur 3016 Nervenzellen haben. Das ist schon verdammt wenig.
3016 Nervenzellen, aber das finde ich erstmal interessant. Also das hat man mir im Biologieunterricht nicht gesagt, dass die Larven
das
im Prinzip...
Das hat man auch noch nicht gewusst.
Nee, ich meine, dass die Larven im Prinzip ein ganz anderes... Ich hätte gedacht, die haben noch gar kein Hirn und die kriegen das dann, wenn sie erwachsen sind. Oder die haben schon eins, benehmen sich aber noch anders. Aber die haben tatsächlich ein anderes Gehirn als das erwachsene Tier.
Naja, es wächst weiter. In der Phase wächst es weiter.
Okay. Aber es funktioniert schon.
Also insofern, es funktioniert, ja, für das, was die Larve eben tun muss. Mhm. Das Tolle an diesen Fruchtfliegen ist, erstens, die haben tatsächlich 3016 Nervenzellen gezählt. Bei Menschen hat man sie nicht gezählt, aber geschätzt. Wir kommen aber immerhin nur zum Vergleich auf 83 Milliarden.
Und als Larve, also Babys?
Da unterscheidet sich das, glaube ich, nicht sehr stark. Ich glaube, wenn wir auf die Welt kommen, ist die Zahl mehr oder weniger identisch. Mhm. Das habe ich aber schon mal irgendwo behauptet, habe dann aber massiven Gegenwind bekommen, habe das dann aber nachgelesen und dann stellte sich raus, dass der Gegenwind falsch war.
Okay, dann wir geben dir keinen Gegenwind. Alles okay.
Genau. So, also das Erstaunliche, das Tolle an Drosophila melanogaster ist einfach die Tatsache, dass es sehr schlicht ist, dass es viele Eigenschaften hat, die das Beforschen so leicht machen, was dazu geführt hat, dass das sozusagen der Modellorganismus für genetische Untersuchungen ist. Mhm. Und dass man anhand von Drosophila eben viele, viele Dinge beobachten kann, die bei uns einfach zu komplex sind. Mhm. Und die Anzahl, insofern ist es nicht erstaunlich, dass man diesen Schaltplan einer Fruchtfliege, man hat auch einen schon vom Spulwurm oder so, das ist hier schon ein bisschen komplexer als der Spulwurm, aber es ist nicht erstaunlich, dass man eben den Schaltplan einer Fruchtfliegenlarve eben erforscht hat, weil das sowieso das Tier ist, wo man am allermeisten drüber weiß.
Also ein Referenztier, alles klar, aber jetzt haben wir halt diesen Schaltplan des Gehirns mit 3000, wie viel waren es, 16, 81, keine Ahnung.
16,
haben wir 83 Milliarden beim Menschen. Was sollen wir denn jetzt daraus lernen? Wir sind schlauer als die Fruchtfliege?
Nein, wir lernen daraus eine ganze Menge. Wir lernen daraus... Okay, also, was lernen wir daraus? Nein. Man hat zum Beispiel festgestellt, man könnte jetzt sagen, ja gut, was haben wir mit der Fruchtfliege zu tun? Außer der Tatsache, dass sie einfach schön ist und sie dich unter dem Mikroskop mit ihren wunderschönen roten Augen anschaut. Es sei denn, es handelt sich um eine Mutation, um eine künstlich herbeigeführte Mutation, dann hat sie möglicherweise andersfarbige Augen. Ich glaube, weiß. Mhm. Jetzt mag es aber trotzdem überraschend sein, dass man, bei den Fruchtfliegen ist es so, dass die traurigen Männchen werden nur 10 Tage alt, dann ist ihre Funktion erfüllt. Die Weibchen schaffen es bis zu 8 Wochen. Das ist ungewöhnlich lang, aber möglich. Mhm. Und jetzt hat man tatsächlich festgestellt, dass man durch bestimmte Mutationen die Lebensdauer der Fruchtfliegen massiv erhöhen kann. Das ist ja schon mal bemerkenswert, oder
das,
nicht?
Das ist wirklich spannend, aber was ich mich jetzt frage, also wenn ich zum Beispiel mal ein Lego-Set nehme, sagen wir mal Harry Potter Schloss Hogwarts, das hat 6020 Teile. Das können Menschen, wenn sie genug Zeit haben, einfach
zusammenbauen. So ein Larvengehirn von einer Drosophila melanogaster hat nur 3016 einzelne Verschaltungen. Können wir das jetzt verdammt nochmal auch künstlich erzeugen?
Das können wir noch lange nicht.
Mann.
Denn die Nervenzellen, nein. Zunächst einmal ist es ja verführerisch, eine solche Zahl zu haben, die ja fast überschaubar ist.
Sehr.
Das ist ja bei Säugetiergehirn eine ganz andere Nummer. Da leuchtet es intuitiv ein, dass man die definitiv zum Beispiel nicht bauen kann. Aber diesen 3016 Nervenzellen stehen immerhin über eine halbe Million Synapsen gegenüber. Das heißt, die harte Währung im Gehirn ist nicht die Nervenzelle. Das ist eigentlich ganz langweilig. Die harte Währung im Gehirn ist die Verschaltung der Nervenzellen. Jetzt wird es sehr spannend, weil jede Nervenzelle kann 1.000 bis 10.000 Verbindungen zu anderen herstellen.
Wow.
Vielleicht auch 100.000, das wissen wir nicht genau. Und diese Verbindungen zu anderen Nervenzellen sind sozusagen das, was am Ende alle Lernfähigkeiten oder alles jemals Gelernte widerspiegelt. Und diese Drosophila schafft es ja immerhin mit traumwandlerischer Sicherheit, zu einer Banane zu finden, die gerade verschmoddert in der Küche. Sie schafft es mit traumwandlerischer Sicherheit, zu einem Sexualpartner zu finden und sich fortzupflanzen.
Was will man
das
mehr?
Das ist das, was... Ja, Moment. Also die Genetiker wollen zum Beispiel nicht mehr. Für die Genetiker ist es toll, weil diese Tiere innerhalb von... ein Weibchen legt 400 Eier, dann brauchst du 22 Stunden, dann hast du eine Larve, dann brauchst du 9 Stunden, dann wird die zum Insekt, dann brauchst du 12 Stunden, dann paart die sich wieder. Daraus ergibt sich relativ leicht, dass man genetische Dinge, Mutationen, zum Beispiel auch durch Bestrahlung mit Röntgenstrahlen oder so, dass man die ja innerhalb von kürzester Zeit die Resultate beobachten kann.
Mhm.
Das haben wir dann sogar gemacht im Biologiekurs im Medizinstudium. Und haben dann eben beobachtet, die Tiere müssen dann getötet werden und dann schaust du sie unter dem Mikroskop an und dann siehst du, welche Eigenschaften, also phänotypisch, also die du sehen kannst, sich verändert haben. Insofern ist das eine ganz leichte Art von Genetik.
Fantastisch. Es ist wirklich großartig. Also wir haben zwei Dinge darüber gelernt jetzt, was los ist in Sachen Drosophila melanogaster. Erstens, wir haben einen kompletten Schaltplan der Larve der Drosophila und schon machen sich die nächsten angehenden NobelpreisträgerInnen auf, jetzt dann auch vom erwachsenen Tier den Schaltplan zusammenzubasteln. Und das, was ich auch gelernt habe, ist, ich kenne auch Leute, die nur essen, schlafen, Lust auf Sex haben und irgendwann sterben, aber die machen das mit weit mehr Verschaltungen, als sie jemals dafür brauchen. Vielen Dank.
Sagt wer?
Sagt Arzt und Medizinjournalist Dr. Magnus Heyer.
Dankeschön. Dank, Magnus.
Gruß aus der Schweiz. Ich danke euch.
Ich wünschte, meine Kinder würden jede vergammelte Banane in der Küche finden.
Ja, du finden sie bestimmt, aber sie gehen halt drumrum, weil sie schlauer sind als diese dämliche Fruchtfliege. Ach so, übrigens, wenn ich es richtig verstanden habe, haben wir doch jetzt anhand der Verschaltung bzw. des Gehirns gelernt, wie wir Fruchtfliegen älter machen, oder?
Du, so schlau bin ich nicht.
Womit bist du denn alles schon geflogen? Zähl mal auf.
Gar nicht so viele Sachen. Normale Passagiermaschinen, würde ich sagen, alle möglichen. Die schönsten natürlich irgendwie die Boeing 747, der sogenannte Jumbojet, wobei ich niemals in der ersten Klasse da war. Das muss großartig sein. Aber ich bin natürlich zu einer Zeit diese Dinger geflogen, als man als Kind noch ins Cockpit konnte.
Ja.
Und das war natürlich wirklich großartig. Und dann ist es so, je älter ich werde und vor allem seit ich Kinder habe, ist mir ja bei so Linienflügen in normal, also in Maschinen, die total sicher sind, nach allem, was wir wissen, die super überprüft werden, wo Top-Personal ist mir mulmig. Aber wenn ich bei so einer Flugshow in so ein irgendwie sowjetisches Flugzeug steige, was vorne irgendwie eine Steigung von 30 Grad hat, wenn es schon steht, also was, wo das Cockpit sogar 2 Meter über dem Boden ist und hinten hat es nur ein Rad und es quietscht und ächzt und knarzt, dann fühle ich mich total super sicher, weil ich wahrscheinlich fälschlicherweise die Illusion habe, ich kann ja den Piloten sehen. Na, es ist wie Autofahren so ein bisschen.
Ja.
Und wahrscheinlich würde ich in so einem Doppeldecker total zu Hause fühlen und ganz entspannt fliegen.
Ja.
Und in,
aber das und ist hätte Fahrradkette. Ne?
Also du bist
nicht in so einem Doppeldocker geflogen,
nee, aber
und auch nicht in dieser sowjetischen Maschine.
Doch.
Da bist du geflogen?
Da bin ich geflogen. Fand ich total gut, ja.
Ja, okay.
Genau, das war, ich weiß nicht genau, was das für ein Modell war natürlich, aber das war, das, sagen wir so, es war so, ein Freund und ich waren in Weimar gewesen, im Bauhausmuseum, und auf dem Rückweg fuhren wir irgendwo vorbei, wo es hieß, heute hier große Flugshow mit Rundflugmöglichkeiten. Wir sind einfach hingefahren und die hatten alle schon eingepackt, bis auf den Typen mit dieser sowjetischen Maschine.
Ja, der gehört auch gar nicht dazu, der musste da notlanden.
Genau, nee, genau, der hat sich noch ein bisschen Gaffertape für die Tragfläche gebaut. Nee, und der hat gesagt, ach, wenn ihr wollt, dann machen wir noch eine Runde. Und das fand ich großartig.
Ja, ja.
Und du und ich sind
aber
ja...
Aber da hattest du ja auch noch keine Kinder und warst deutlich jünger, oder?
Das stimmt, aber vor allem, selbst damals war das so, da hab ich gedacht, oh, da könnte ich auch selber mal und so. Ja. Und du und ich sind ja schon mal Helikopter zusammen geflogen.
Ja, genau. Helikopter bin ich nämlich auch noch mal in den USA geflogen, aber wir das erste Mal zusammen damals von der CeBIT.
Ja, gratis hat man uns in so ein Forschungslabor geflogen.
Das war noch Zeiten, da wurde mal als Journalist noch richtig hofiert. Da konnten wir uns nämlich UMTS angucken, lange bevor es erfunden wurde. Und das war geil. Da sind Autos gefahren mit Live-Bildübertragung direkt in ein fahrendes Auto ohne Kabel. Hallo?
Das war wirklich Wahnsinn. Ja. Und was auch Wahnsinn war, ist, dass ich saß vorne neben dem Piloten, glaube ich, und konnte mich mit ihm unterhalten. Und habe gesagt, wäre ja wohl ein wahnsinnig spannender Job. Und er hat gesagt, naja, es geht so. Ich fliege jetzt ja 50 Mal am Tag von der Messe in dieses Zentrum und dann wieder zurück. Also das langweilt mich total. Ja. Und das finde ich interessant, dass auch Leute, wo man denkt, die haben einen Traumjob, teilweise gelangweilt sind.
Ja klar, aber das ist die Redundanz, macht's immer kaputt.
Ey, ich sage dir, ehemaliger Kampftaucher der britischen Armee, mit dem habe ich auch mal gesprochen.
Ja.
Und der war der Leiter einer Tauchbasis irgendwo auf den Kanarischen Inseln. Und ich habe gedacht, das muss ja wahnsinnig spannend sein. Und er geht halt immer mit denselben Touristen an dieselben Spots und sagt, ja, hier ist ein schöner Fisch und so. Und das macht der Tag ein Tag aus und war davon auch total gelangweilt.
Macht dein Hobby nicht zum Beruf, macht dir alles kaputt. Das ist der Problem. Also ansonsten bin ich ja früher in
Du weißt aber schon, dass ich hier Radiomoderator bin.
Ja, aber ist ja nicht richtig ein Beruf.
Aber ich stehe mit dir im Studio und quatsche. Das habe ich zu meinem Beruf gemacht. Und ehrlich gesagt, ich finde es noch genauso schrecklich wie am ersten Tag.
Ja, ich auch. Segelflugzeug bin ich noch geflogen.
Ja, das ist ja, da kann man ja nichts steuern.
Voll langweilig.
Das ist ja mit Thermik und so.
Ah, furchtbar öde.
Nee, das
ich fand das voll
nicht.
Doof.
Nee. Ja. Also das nächste Mal, sagen wir so. Mit Thermik fliege ich dann, wenn ich ein Vogel bin. Dann finde ich das okay.
Ja, okay.
Da kann man im Zweifel aber auch dann doch ein bisschen flattern und sich anstrengen und dann landen, wenn die Thermik einem irgendwie einen Strich durch die Richtung.
Aber auf jeden Fall ist doch bei uns beiden noch Luft nach oben, ne? Also Gleitschirm, Ultraleichtflugzeug, mal mit einer Cessna rumötteln, Düsenjet.
Nee, ich finde, also dich sehe ich ja in so einem Batman-Anzug.
Ach so, ich bin der Erste, der gegen Felsen ditcht. Diese komischen Wingsuits,
was? Ich sehe dich in so einem Felsenanzug, aber bitte erst, wenn wir nicht mehr moderieren wollen.
Ja.
Und
also Sonntag nach 12.
Und mich sehe ich an Bord von Air Force One den Präsidenten interviewen. Das, das würde mir passen.
Na dann, God save the Queen. Vor über 50 Jahren gab es das letzte Mal eine bemannte Mission in Richtung Mond. Und nach dieser bemerkenswert langen Pause ist es wieder soweit. Der Mensch will wieder zum Mond fliegen. Viele behaupten ja, wir waren noch nie da. Das sind doch die, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Aber
nee, ist sie nicht?
Ist sie nicht?
Nee, ist sie nicht?
Ist doch ein Zylinder, ne?
Ach ja, natürlich. So ein Tetraeder, das war's.
Aber warum sind diese bemannten Missionen so wichtig für uns und welche Erkenntnisse könnte der Flug zum Mond für die Wissenschaft bedeuten? Das besprechen wir mit Ulrich Köhler. Er ist Planetologe am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt.
Guten Morgen, Herr Köhler. Erstmal, um zu klären, warum der Mond so spannend für uns ist. Wie ähnlich sind sich eigentlich Erde und Mond?
Erde und Mond sind sich auf der einen Seite sehr ähnlich, weil es beides Körper sind mit fester Oberfläche. Auf der anderen Seite eben doch sehr unterschiedlich. Es gibt diese vier inneren Planeten, Merkur, Venus, Erde, Mars, und den Mond zählen wir eigentlich als planetaren Körper da auch dazu. Und die unterscheiden sich eben mal ganz grundsätzlich von den vier äußeren Planeten, die aus Gas bestehen, zwar im Inneren auch feste Kerne haben, aber das sind eben ganz andere Planeten als die inneren Planeten. Und die Gesteine sind zum Teil sehr ähnlich, also sie bestehen aus silikatischen Mineralien. Und es gibt natürlich dann große Unterschiede, wie dass es auf dem Mond keine Plattentektonik gibt, keine Gebirge, die aufgefaltet werden. Aber im Großen und Ganzen sind es eben erdähnliche Himmelskörper und das gilt auch für die anderen Planeten.
Warum gab es denn nach den Apollo-Missionen keine bemannten Raumfahrtmissionen mehr?
Nach dem Ende des Apollo-Projekts, da war so viel an wissenschaftlicher Arbeit zu erledigen und es wurde so viel Geld auch ausgegeben von den Amerikanern, dass die damals führende Raumfahrtnation gesagt hat, der Mond ist jetzt mal nicht mehr unser prioritäres Ziel. Ziel. Wir senden unbemannte Sonden zu den anderen Himmelskörpern des Sonnensystems, die ganzen Missionen zum Mars, die Viking-Missionen, die Voyager-Missionen ins äußere Sonnensystem. Und man hat dann ja 30, 40 Jahre lang an dem, was man am Mond an Daten und an Aufzeichnungen und an Untersuchungen zu machen hatte, das mal ausgewertet. Dann gegen Ende des letzten Jahrhunderts hat man dann wieder angefangen, kleine Mondsonden hochzuschicken, um dann auch ganz bestimmte Fragestellungen, die sich durch die Untersuchung der Apollo-Zeit ergeben haben, anzupacken und da mal zum Beispiel zu untersuchen, gibt es denn auf dem Mond wirklich nirgendwo Wasser in Mineralen oder in irgendwelchen schattigen Kratern, also Eis beispielsweise. Und das hat sich dann so nach und nach aufgebaut, sodass der Mond jetzt, 60 Jahre nach den ersten Mondlandungen, praktisch wieder en vogue ist und man ganze Programme jetzt sogar hat.
Und jetzt wollen wir wieder zum Mond fliegen. Welche Erkenntnisse erhoffen wir uns davon?
Also wissenschaftlich am interessantesten ist sicherlich diese Frage, wo das Eis, das man Ende der 90er Jahre geglaubt hat zu entdecken in diesen Kratern am Nord- und Südpol, wo das wirklich ist. Also dort gibt es Krater, die sind so tief und weil der Mond senkrecht auf seiner Bahn um die Sonne steht und um die Erde, kommt dort nie ein Lichtstrahl rein. Und man vermutet, dass es dort wirklich größere Eisvorräte hat. Die sind wahrscheinlich von Kometeneinschlägen dorthin gekommen. Und dieses Eis könnte man erstens mal entdecken, zweitens könnte man es nutzen. Und zwar zum einen für die Astronauten, die dort möglicherweise einen längeren Aufenthalt mal verbringen. Oder aber man spaltet Wasser, H2O, in Wasserstoff und Sauerstoff auf. Und das ist ein klassischer Raketentreibstoff, der also mit der Knallgasreaktion aus dem Chemieunterricht noch bekannt ist vielleicht. Und mit diesem Treibstoff könnte man vom Mond den Sprung zum Mars schaffen, tatsächlich, weil man nur ein Sechstel der Anziehungskraft hat und sehr viel weniger Treibstoff bräuchte, als wenn man alles von der Erde erst direkt in die Umlaufbahn und dann zum Mars schicken müsste. Das ist natürlich schon eine hochkarätig interessante Geschichte, auch wissenschaftlich eben.
Und was könnte man herausfinden, wenn man sich dort jetzt länger aufhält?
Die Materialforscher können die Mondumgebung in dieses perfekte Vakuum für ihre Experimente nutzen. Die Radioastronomen wollen auf der Mondrückseite den Urknall erlauschen und solche Dinge. Und die Raumfahrt möchte natürlich, sage ich mal, nach jetzt 20 Erfolg Jahren und am Ende werden es 30 sein, internationale Raumstation auch neue Ziele haben. Und da bietet sich eben eine Station auf dem Mond an. Das ist ehrgeizig, anspruchsvoll, aber auf der anderen Seite auch nicht so abwegig, weil der Mond ist ja nur in Anführungszeichen 400.000 Kilometer von der Erde entfernt. Also das ist ein Ziel, das kann man wirklich realistisch anstreben. Der Mars ist einfach mit mindestens 60 Millionen Kilometern eine ganz andere Hausnummer.
Warum die Menschen wieder zum Mond fliegen wollen, besprachen wir mit Ulrich Köhler. Er ist Planetengeologe am Institut für Planetenforschung des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Vielen Dank, Herr Köhler. Schönen Sonntag für Sie und wir sehen uns auf dem Mond.
Goethe ist tot. Schiller geht es sehr, sehr schlecht. Aber Devantier dichtet jede Woche ein Gedicht zum Thema. Exklusiv für 2 auf 1.
Und das Werk in dieser Woche trägt den Titel »So fühlt sich Fliegen an«.
Mit Spannung erwartet, mit Tempo gestartet, die Arme zum Himmel gestreckt, die Fersen elastisch, die Waden fantastisch, den Torso nach vorne gereckt. Der Bordstein, das Pflaster, die Pfütze, die Kuhle, da war doch etwas nicht Plan. Verwunderung, Beschränkung, Entgleisung, Verrenkung. So fühlt sich Fliegen an.
Dieses und viele weitere Werke können Sie nachlesen unter devontier.blogspot.com oder auf unserer Facebook-Seite facebook.com/2auf1.